Ende letztes Jahr kaum beachtet, hat das Bundesamt für Energie Zahlen veröffentlicht, die zeigen, dass das Erreichen der Ziele bei den Erneuerbaren bis 2035 nicht nur knapp, sondern hochkant verfehlt wird, wenn wir im Um- und Ausbau so weitermachen wie bis jetzt. Die Politik sieht die Lösung vor allem auch bei der Beschleunigung der Verfahren und nimmt dafür die Einschränkung des Beschwerderechts in Kauf. Und das bietet Konfliktpotenzial, nicht zuletzt mit den Umwelt- und Naturschutzverbänden. Einmal mehr steht darum eine Frage im Raum, nämlich die Interessensabwägung zwischen Raumplanung, Landschafts- und Klimaschutz. Das ist das Thema dieser Woche. Und bei mir zu Gast ist der wohl umstrittenste Landschaftsschützer der Schweiz. Herzlich willkommen, Raimund Rodewald, Biologe und bis Ende vom letzten Oktober Geschäftsführer der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. In dieser Funktion hat er über 35 Jahre Diskussionen rund um die Schweizer Raumplanung geprägt. Über 35 Jahre haben sie sich für die Natur gewehrt und sich dabei vermutlich mehr finden wie Freunde gemacht. Von wo kommt eigentlich das unermüdliche Engagement?
Ich glaube, das steckt schon immer ein bisschen in mir drin. Und ich bin ja so ein Chimekianer, das heisst, ich bin aufgewachsen mit Bernhard Chimek. Fernsehshows oder Ein Platz für Tiere, sein Buch, die Serengeti darf nicht sterben. Das ist für mich so als Kind schon irgendwie der Antrieb gewesen, mich einzusetzen, oder? Mich einzusetzen. Irgendwie aus einer ethischen Überlegung, obwohl ich dort ja als Kind noch nicht gewusst habe, was Ethik ist, oder? Ich habe einfach irgendwie für die Gerechtigkeit, für die Natur mich einsetzen und das ist geblieben und macht auch Spass übrigens. Es ist nicht einfach nur eine Frustration.
Also man hat so das Gefühl, so permanent ein Leben im Streit. Das täuscht in dem Fall?
Nein, also es ist ja natürlich wie in einer guten Ehe, oder? Dass man dann dort auch streitet, oder? Und der Streit kann auch sehr genussvoll sein, oder? Also ich finde, das Leben ohne Streit geht eigentlich auch nicht. Streit vor allem dann, wenn man einfach auch mal Sachen auf den Tisch legt, oder? Wo man sonst verbirgt und aus dem heraus, was auf dem Tisch liegt, dann eine Lösung findet. Und das ist eigentlich ein bisschen meine Leidenschaft auch gewesen, aus dem heraus immer auch gute Lösungen zu kreieren.
Es ist ja doch aber dann immer auch eine Gratwanderung über all die Jahre, den richtigen Ton zu finden. Also auf der einen Seite genug Kanten zeigen, aber auf der anderen Seite nicht zu viel Geschirr verschlagen, dass man dann eben wieder zusammen an den Tisch sitzen kann.
Das ist in der Tat schwierig. Ich glaube,
muss man das lernen?
Ich glaube, man lernt es aus bitterer Erfahrung. Oder?
Wenn
man
natürlich... Also haben Sie auch schon viel Geschirr verschlagen?
Ja, ich habe es sicher auch. Ich habe mich auch verrannt in Themen, das muss ich auch sagen. Oder? Ich habe auch nicht immer das richtige Wort gefunden. Das ist schon klar. Aber eigentlich muss ich jetzt zurückblickend schon sagen, ich habe einfach Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt, dass ich irgendwo schon das Gespür hatte, nicht zu früh aufzugeben in den Verhandlungen. Aber irgendwo auch zu wissen, wo ist denn jetzt ein bisschen das humane Maß, wo ist die Verhältnismäßigkeit. Und ich glaube, da kommt man einfach entgegen, dass ich irgendwie auch ein gutes Gespür im Gespräch habe. Was will der andere, was will ich und wo könnten wir uns zusammen treffen?
Also Sie stellen sich selber gar nicht so ein schlechtes Zeugnis aus. Kritiker von Ihnen übrigens eigentlich auch nicht, weil die sagen, sie hätten sich der Diskussion nie entzogen, sondern sich immer gestellt.
Das stimmt, ja. Es hat mir auch Spass gemacht, einfach der Sache in die Augen zu schauen. Weil für mich, ich bin ja zwar Biologe, aber ich habe mich immer mit Philosophie beschäftigt. Ich habe mich immer interessiert, was eigentlich im Mensch vorgeht, wie eigentlich Interessen zustande kommen, was eigentlich hinter dem steht, was im vordergründigen Argument drinsteckt. Und das ist für mich auch eine Leidenschaft geworden, in diesen Konfliktlösungen irgendwie am Schluss mit einem guten Gefühl vom Tisch zu gehen.
Aber gleich, nehmen Sie uns mal mit, häufig kommen Sie in den Saal nicht als Freund und werden auch nicht in dem Sinn eigentlich als der Stargast wahrgenommen, kriegen Anfeindungen zu spüren, Gegenwind zu spüren. Also wo steckt man das denn alles weg?
Ja, ich glaube, Es fängt dann natürlich schon vorher an. Also ich glaube, das Schlimmste ist für die eigene, sagen wir mal, für das eigene Seelenwohl, ist, wenn man diesen Situationen ausweicht. Also wenn man einfach sagt, ah nein, ich will mich jetzt dem nicht stellen. Ich gehe jetzt nicht ins Wallis, ich gehe jetzt nicht auf Zermatt. Ich rede jetzt nicht mit dem und dem Ständerat oder so. Dann macht man sich keinen Gefallen, sondern man muss eigentlich die Herausforderung annehmen und muss sich auch irgendwie korrigieren. Also ich bin auch ab und zu von solchen Veranstaltungen dann heimgegangen. Ich hatte dann oft auch schlaflose Nächte und dachte, Kopf, ich habe es nicht getroffen. Oder? Ich habe es nicht können überzeugend bringen oder ich habe auch Fehler gemacht. Und das ist, man muss dort auch korrekturfähig sein, oder dass man selber seine Positionen hat. Und ich meine, ich stecke es weg in dem Sinn, dass ich auch nicht für alles mich verantwortlich gefühlt habe, was da gebaut wird in dieser Schweiz. Und auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, ich setze mich schon eigentlich für etwas ein, was sich sonst vielleicht zu wenig Leute damit beschäftigen.
Er hat sich immer den Diskussionen gestellt, sagen Ihre Kritiker. Häufig hört man aber auch, ja, er will einfach nichts verändern, sondern einfach nur bewahren.
Nein, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also ich habe am meisten Freude dann, wenn man eben etwas gemeinsam erarbeiten kann, sogar in der Energiefrage, sogar in der ganz schwierigen Frage der Windenergie, wo ich eigentlich auch stolz bin und sehr viele Führungen mache im Berner Jura, wo man ja den ersten Windpark gemeinsam aufgebaut haben. Ich war von aller Anfang an dabei gewesen. Und ich muss auch sagen, das, was dort gelungen ist, ist wirklich eine Art Form von einer kohärenten Prägung von dieser Landschaft, wo man auch erklären kann, wieso steht jetzt das Windrad dort, wo es jetzt steht. Und wieso passt es eigentlich in dieser Landschaft und was ist eigentlich die Beziehung zu der Bevölkerung. Und das hat mich auch sehr interessiert und ich bin auch stolz auf solche Lösungen.
Auf die Windräder kommen wir nachher noch separat. Ich möchte noch ein bisschen im allgemeinen Teil bleiben. Sie sagen, ich suche einfach immer Lösungen. Ganz ehrlich, gibt es denn immer eine Lösung oder läuft es am Schluss doch einfach nur oder häufig auf entweder oder raus?
Ja, wenn das, Sie sagen am Schluss, oder? Ich denke, es müsste eben genau am Anfang der Entscheidung gefällt werden. Gibt es jetzt dort. Ist das möglich oder nicht? Oder? Das Problem ist, wenn
also,
das erst...
Also wenn Sie erst unterbrechen, müssen wir zu lange diskutieren, bevor wir sagen, abbrechen oder nicht?
Ich finde, es ist einfach... bei diesen Fällen, die ich als Bundesgericht ziehen musste, ich habe ja auch sehr viel selber gemacht. Es ist auch für mich etwas Schönes, das Feld der Jurisprudenz, oder? Und habe dort einfach auch gemerkt, wenn ich dann dort gewinne oder verliere, ist so oder so etwas eigentlich schief gegangen. Man hätte den Entscheid, ob etwas in diese Richtung oder in diese Richtung geht, von Anfang an müssen fällen. Und da gibt es einfach zum Teil auch Sturheiten. Ja, irgendwo bin ich natürlich auch stur, die andere Seite ist stur und dann redet man aneinander vorbei, dann gibt es keine Lösung und dann lässt man das Gericht entscheiden. Und das finde ich eigentlich nach wie vor immer die schlechteste Variante und eigentlich ein Armutszeugnis für alle Kreise, die am Konflikt
also die,
beteiligt
die,
sind.
Haben, wie die, die verloren haben.
Ja, eigentlich schon, ja.
Der Ursprung häufig, ob das jetzt in der Raumplanung, bei der Energie das Thema ist, ist, dass der Mensch und die Natur in der sich entwickelnden Welt, auch mit der Bevölkerung zusammen, die rücken immer näher zusammen, haben Berührungspotenzial und das ist dann halt bedingt für Konflikte, die dann sich auswirken in Bauzonen, in Energie, Gewöhnungsmassnahmen und das ist dort, wo ihr halt dann den Finger drauf hebt.
Ja, ist klar. Also wir sind ständig eigentlich auf der Suche, gibt es eine Harmonie zwischen Mensch und Natur?
Oder was sagen Sie nach 35 Jahren?
Ich bin immer ein Optimist. Ich glaube einfach, wo wir heute an der Situation sind, wo wir schon, ja, ich bin ja schon in den 70er Jahren habe ich angefangen, im Umweltschutz und Naturschutz tätig zu sein. Und man hat damals immer gesagt, irgendwo muss die Natur einfach mal dem Menschen eine Kritik oder die Rechnung präsentieren für das Tun des Menschen, oder? Wir haben die in Form von Klimaveränderung. Wir haben sie in Form von Biodiversitätsschwund, oder? Wir haben sie ganz vielen Sachen, kommt jetzt die Rechnung. Das haben wir eigentlich in den 70er immer gesagt, ja, irgendwo reagiert der Mensch erst, wenn er merkt, es kommt ein Rollback, oder? Und das ist jetzt eingetroffen. Und darum glaube ich auch, dass der Mensch auf diese Situation muss reagieren, aber vielleicht nicht im Sinn, ich hau jetzt auch mit Dampfhammer, mit technologischem Dampfhanger rein, sondern vielleicht, dass er sich auch von der Natur ein bisschen mehr lenken lässt als bisher.
Ich will noch bei meinem Thema bleiben. Mir ein grosses Problem, das sich mit dieser ganzen Entwicklung ja zeigt, ist jetzt, auf die Energiegewinnung kommen wir noch, aber ist das Bevölkerungswachstum und die Menschen müssen ja wohnen. Das heisst, es wird mehr gebaut, es wird mehr zugebaut und es ist halt auch lang gebaut worden außerhalb der Bauzone. Das ist etwas, wo sie ganz speziell über ihre ganze Zeit begleitet hat.
Ja, ist auch ein bisschen, da habe ich jetzt ein bisschen Stolz, oder? Weil ich dort natürlich mit dem neuen Raumplanungsgesetz, oder, wo wir ja 2013 abgestimmt haben, mit wunderbarem Ergebnis, oder, deutlich über 60%.
Über die Umsetzung tun wir nachher vielleicht
über
noch
die Umsetzung, reden. Ja, wobei sie ist nicht so schlecht, wie man sie vielleicht meint zu glauben. Selbst im Wallis auch nicht, oder? Aber ich muss sagen, dort hat man wirklich die Zersiedlung. Also einfach das Bauen nach Kirchturmpolitik von der Gemeinde, Gemeindebehörden entscheiden, wir brauchen neue Bauzonen, also macht man die, oder? Und das hat man eigentlich dort wirklich gestoppt. Und ich bin eigentlich wirklich sehr, sehr glücklich, dass das gelungen ist bis zu der Abstimmung, oder? Das haben ja nicht alle Leute wählen, oder? Das Raumplanungsgesetz, dass das gelungen ist. Das heisst nicht, dass in der Schweiz nicht gebaut wird. Aber wir haben jetzt natürlich ein anderes Problem, dass wir mit der Verdichtung der Siedlungen am Schluss, dafür habe ich mich eigentlich im Gesetz schon eingesetzt, dass man hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen macht, dass mit Qualität, öffentlicher Raum, Parkanlagen und so weiter. Und dort muss ich sagen, die Qualität ist leider noch nicht dort, wo sie müsste sein.
Wenn wir jetzt gerade bleiben, eben früher haben die Gemeinden gesagt, wir brauchen Bauzonen, tun wir einzonen und dann ist gebaut worden. Ja. Es ist natürlich in die andere Richtung dann ein Stück weit gegangen. Da haben sie sich natürlich auch nicht Freunde gemacht, wenn hat müssen rückgezonet werden. Nicht nur haben wir nicht können bauen, das Land hat auch massiv an Wert verloren.
Ja, ich meine, tragisch ist ja, dass wir jetzt in gewissen Bauvorhaben das Verbandsbeschwerderecht verloren haben. Genau wegen solchen Fällen, das sind so Einzelfälle im Wallis gewesen, wo wir Bauvorhaben kritisiert haben, weil das in einer Zone ist, wo müsste zurückgezont werden. Und die Gemeinde hat das nicht gemacht. Und der Eigentümer hat natürlich dann gefunden, ja gut, dann tue ich noch schnell ein Baugesuch nachschieben, in völlig peripheren Lagen, oder? Und wir haben dann gesagt, das widerspricht dem Raumplanungsgesetz, selbst im Kanton Wallis, im kantonalen Raumplanungsgesetz. Und das hat dann die Politik halt aufgenommen in Bern und hat dann einen Vorstoss gemacht, der jetzt dazu geführt hat, dass wir gar nicht mehr dürfen Beschwerden führen. Das heisst, man stellt nicht sich dem Problem, dass das eigentlich widerrechtlich ist, sondern man sagt einfach, wir schauen, dass das zwar, das ist zwar widerrechtlich, aber wir wollen auch nicht, dass jemand klagt. Und damit ist eigentlich das Problem vom Tisch, vermeintlich. Und das ist eine Situation, wo wir natürlich, oder eine Tendenz jetzt, in anderen Bereichen auch, wo man schon sehr Sorgen macht und mich eigentlich auch sehr bekümmert. Es tut weh, wenn man so eine staatspolitische Haltung hat, dass eigentlich nicht mehr eine Gesetzesumsetzung wichtig ist, sondern man schaut einfach, dass niemand klagt.
Das heisst, Sie haben jetzt schon ein paar Mal den Kanton Wallis erwähnt. Nehmen Sie uns noch etwas mit. Die Schweiz und die Raumplanung, das ist ja nicht die Schweiz, sondern das ist die Schweiz und 26 Kantone. Ja. Und der Kanton Wallis, so scheint es jetzt schon nur aus dem kurzen Gespräch heraus, war eine besondere Herausforderung.
Ja, das ist eine besondere Herausforderung. Das ist natürlich der Kanton mit der grössten Problematik der Raumplanung. Also wir haben noch andere Kantone, meine übrigens, Schaffhausen, Kanton Jura, Neuenburg. Das sind damals so die vier Kantone mit der schlechtesten raumplanerischen Bilanz in Bezug auf eben die Zersiedlung von der Fläche. Und man hat mit dem Raumplanungsgesetz versucht, ein bisschen die einzuhängen. Man muss einfach im Kanton Wallis das Gute halten. Auf der anderen Seite, dass sehr viele Gemeinden unglaublich viele Bauzonen zurückgezont haben jetzt, seither.
Also seit 2013? Viele,
ja, also 2014 ist sie Kraft, oder? Mhm. Und dann hat es noch ein bisschen gebraucht, bis das kantonale Raumplanungsgesetz auch durch ist, bei der Bevölkerung ist durchgegangen. Und die Behörden sind recht streng geworden, auch im Wallis. Und es ist eine schwierige Herausforderung, ich glaube die schwierigste im ganzen Land. Die anderen Kantone machen das so ein bisschen unter dem Tisch, also von der Öffentlichkeit, sagen wir mal, außerhalb von der Kamera, oder? Kanton Bern beispielsweise, da hört man nicht viel, ob dort wirklich zurückgezont wird. Ja? Aber immerhin, es wird auch nicht einfach neue Bauzonen ausgeschieden und auch nicht mehr einfach so auf Einfamilienhäuser gesetzt. Das muss man schon sagen, da hat sich etwas geändert.
Was sagen Sie am Vorwurf, einerseits bei der Raumplanung und ein Jahr davor schon auch bei der Zweitwohnungsinitiative? Wir haben zwar den Bund und die 26 Kantone mit ihren eigenen Gesetzgebungen, aber es ist natürlich gleich bei nationalen Abstimmungen, wo die Stadt bestimmt, was jetzt im Wallis auch zu gelten hat. Oder? Das ist bei der Zweitwohnung ja auch schon kritisiert worden, dass es so einen Keil gibt zwischen Stadt und Land. Und dort könnte man Ihnen jetzt unterstellen, tun Sie jetzt noch etwas schüren? Oder haben Sie ein bisschen geschürt?
Ja, glaube nicht. Also es ist, glaube ich, auch wahnsinnig themenabhängig. Also jetzt gerade die letzte Abstimmung zu dem Autobahnausbau hat das gar nicht gezeigt. Oder? Dort haben wir Situationen, wo Städte sogar abgelehnt haben. Also der Autobahnausbau, das Land hat es angenommen, aber man hat es auch umgekehrt. Oder? Dort hat es natürlich andere Gründe. Oder? Wer profitiert? Oder? Und ich glaube einfach, also ich habe immer das Gefühl, die Schweiz, wenn man sie auch nicht einmal global, sondern nur europäisch anschaut, ist ja so klein, dass eine Debatte, ob man jetzt zum Land gehört oder zur Stadt gehört, ob man jetzt im Berggebiet ist oder im Tallage, ist ein bisschen obsolet, weil wir sind in so einem kleinen Land und wir sind Teil von etwas Ganzem und die Probleme sind globaler Art. Dass es unsinnig ist, eigentlich, da so eine Differenz zu machen, weil wir sind alle voneinander abhängig.
Aber auf der anderen Seite könnten wir Zürcher ja nachvollziehen, dass Bergkantone sich ärgern, wenn wir über Zweitwohnungen entscheiden bei Ihnen. Das wäre etwas gleich, wie wenn Sie entscheiden, wie der Flughafen Zürich zu fliegen hat oder nicht und dann in den Bergen sitzen, oder? Also, dass da Ärger kommt, das ist schon nachvollziehbar.
Frau Steinmann, da haben Sie das falsche Beispiel genommen. Ach, ich dachte, Sie hätten vielleicht den Wolf genommen.
Weil der Wolf, ja, da haben wir den Biber. Wir haben ja den Biber.
Ja, gut, das ist vielleicht nicht gerade die gleiche Kategorie.
Nein, aber bei der Zweitwohnung.
Ja, aber bei der Zweitwohnung muss man sagen, da hat natürlich die Stadt extrem zu leiden, oder? Wenn man jetzt gerade die Airbnb oder die Situation anschaut, Luzern, also die vielen
gut,
Städte,
die jetzt. Das hat es dort noch nicht gegeben. Bei 2012 war das noch nicht so ein riesiges Thema, oder?
Einfach nicht bekannt.
Oder vielleicht noch, ja,
nicht bekannt.
Nicht so
oder?
Bekannt. Das stimmt.
Und das ist natürlich auch ein Thema, wo eigentlich genau Städte und Berggebiete gleich eigentlich betrifft. Was natürlich auch für mich verheerend ist, dass die Bundespolitik, und ich bin wirklich hochgradig enttäuscht, also nach 35 Jahren habe ich wahnsinnig viele schöne Sachen können auch erreichen, gewisse nicht, aber auf der Bundespolitik ist die Entwicklung in eine Richtung gegangen, wo ich muss sagen, ich kann das nicht verstehen, oder? Wo man einfach dann Gesetzeserlass da durchboxt durchs Parlament, wo am Schluss eigentlich völlig am Problem vorbei sind. Gerade Zweitwohnungen, wo man aus den Berggebietskantonen einen Vorstoss jetzt haben, der dazu führt, dass die Dörfer in den Bergen weiter aussterben, weil nämlich die Erstwohnungen können einfacher jetzt in Zweitwohnungen umgebaut werden. Man kann sie abreißen, vergrößert aufbauen, man kann sogar die Situation verschieben, also das Haus verschieben auf der Parzelle, dass mehr in der Sonne steht und so. Und das ist schlichtweg unverständlich. Und das kommt von Berggebietsvertretern, wo natürlich das Parlament durchwinkt mit dem Mythos, oder? Und wir leben mit dem Mythos Stadt, Land, Berg, Tal. In gewissen sind berechtigt, aber in den meisten Fällen nicht.
Gut. Also ich muss für den Wolf und den Kanton Zürich natürlich noch ein gutes Wort einlegen. Im Kanton Zürich gibt es immerhin Bestrebungen. Gibt es eine Möglichkeit, dass sich der Wolf auch im Kanton Zürich ansiedeln könnte?
Ja,
also, das müssen
natürlich.
Wir also immerhin sagen. Natürlich noch nicht mit den Auswirkungen, die die Berggebiete haben. Aber immerhin, dass wir jetzt das noch schön gesagt haben, nebst dem Biber vielleicht auch noch den Wolf.
Wer weiss, genau.
Ja, genau. Sie haben die Autobahnabstimmung angesprochen, die natürlich aus anderen Gründen ein bisschen anders gelaufen ist, oder Mehrheiten ein bisschen anders gelaufen sind. Aber ist es so, oder ist das mehr so eine Wahrnehmung von außen, dass trotz allem in der Bevölkerung Umweltanliegen in den letzten 15 Jahren mehr Chancen, mehr Wahrnehmung, auch mehr Abstimmungen positiv bewertet werden. Wo man früher noch belächelt hat und gefunden hat, ja, die, wegen diesen paar Blümchen, wegen dem Moor dort, wegen diesen Schnecken da. Und heute einfach das Bewusstsein gewechselt hat. Ist das eine Wahrnehmung, die falsch ist oder die Sie teilen?
Ja, teils, teils. Ich bin nicht ganz sicher. Also vor allem darf man die Autobahnabstimmung nicht aufstilisieren als ein System, also Paradigmawechsel jetzt zugunsten von Umwelt und sanfter Mobilität und so weiter. Also wenn man ja sieht, welche Kantone da zugestimmt haben und welche also es hat ein bisschen mit der Verteilung auch von den Autobahnabschnitten zu tun. Also es hat dort sicher andere Faktoren noch drin, oder? Ich würde das dort ein bisschen vorsichtig anschauen. Aber ich meine, ich bin ja Träger gewesen von der Biodiversitätsinitiative, hatte die eigentlich von Anfang an lanciert gehabt, vor vielen, vielen Jahren, oder? Und das Abstimmungsergebnis ist schon eine grosse Enttäuschung, oder? Das muss man schon sagen. Mich befremdet das, dass man einfach am Schluss eine Abstimmung hat, wo dann einfach heisst, ja, also Ernährung ist wichtiger, das Militär ist wichtiger, Wohnungsbau ist wichtiger und Natur ist eigentlich, als ob es um eine absolute Hierarchie gegangen wäre, Priorisierung. Es ist einfach darum gegangen, der Biodiversitätskrise in unserem Land in die Augen zu schauen und etwas zu machen. Und dass dort der Widerstand aus der Wirtschaft, und ich habe mit vielen Leuten geredet und gesagt, jetzt sagt mal genau, wo ein Problem ist. Und sie konnten es nur können auf einer rein symbolischen, allgemeinen Ebene vom Tisch wischen. Und das hat mich schon sehr bekümmert, vor allem auch die Haltung vom Bauernverband.
Sie haben gesagt, zum Glück präsentiert irgendwann die Natur die Rechnung. Ja. Wenn wir jetzt bei der Biodiversität bleiben, ich meine, Sie sind Biologe, Sie haben doch einen anderen Einblick, aber so das Gros der Bevölkerung, sehen wir es zu wenig, spüren wir es zu wenig, dass die Biodiversität so, wie sie offenbar ja retour geht, Wir sehen es nicht, wir merken es nicht.
Ja, ich habe schon das Gefühl, wir sind in einer Zeit von einer neuen Nüchternheit eingetreten, oder? Ich bin auch an einem Buchprojekt mit dem Arbeitstitel Prinzip Schönheit. Weil ich finde, wenn man sich an der Schönheit von der Natur, aber generell eigentlich an dieser ästhetischen Berührung orientiert, dann löst das, und das wissen wir neurobiologisch, auch das Handeln aus, oder? Und ich glaube einfach, die Nüchternheit, wo man drinsteckt, ist begründbar, oder? Kriegssituation. Dann die Terminologien, die lustigerweise auch sehr männlich prägt sind, hoch emotional. Damals 2002 eben mit dem Strommangel, die Strommangellage, wo jetzt selbst Gericht sagen, das hätte es die gar nie gegeben, oder? Wo man gesagt hat, man muss Kerzen kaufen und Holz einlagern, oder?
Zweite Duschen.
Ja, genau. Ja, oder? Und das sind Angstmacher, Argumente, hoch emotional, oder? Lustigerweise von Männern, von eigentlich sehr nüchternen Politikern transportiert, ja? Anwälte in Zürich und weiss ich wo, oder? Und man hat sich natürlich dort auch durchschütteln lassen. Und die Nüchternheit, die ist irgendwie geblieben, sodass alles andere quasi in einen Luxusbereich verschoben ist worden, wie auch die Natur selber. Ich glaube aber, tiefst innere hat der Natur- und Landschaftsschutz, auch Baukultur würde ich auch mitzählen, also die schönen Ortsbilder, der Stolz von unserem Land, hat einen tiefen verankerten Stellenwert. Er ist jetzt einfach im Moment überdeckt mit Ängsten, Kriegsängsten, mit der Angst, was weltpolitisch da geht, welche Rolle da Europa hat und Klimawandel etc. Die Versorgung, wo lebe ich morgen, die Lebenshaltungskosten. Und das ist alles sehr verständlich. Aber auf der anderen Seite muss man vielleicht diese Sachen wieder ein bisschen vorgraben in einem selber. Dass eigentlich letztendlich die Frage, was uns am Leben haltet, auch dazu irgendwie über die Form von Schönheit, Zuwendung und damit Verantwortung, Empathie geht. Und das, glaube ich, sind ganz wesentliche Standpunkte von unserem Leben.
Sie haben das 22. angesprochen im Zusammenhang mit der Energiekrise, der vermeintlichen Strommangellage. Jetzt kann man sagen, also entweder ist das der Knick gewesen in Sachen Umwelt und Klima, oder man kann sagen, ja, hey, aber dafür haben wir jetzt den Solarexpress und jetzt geht es endlich vorwärts. Was ist es mehr für Sie?
Ja, vorwärts wollen wir eigentlich alle gehen, aber natürlich nicht mit dem Tunnelblick, oder? Und die Beschleunigungserlass, wir haben jetzt übrigens 4, seit dem 22, ist unglaublich. Und es ist keiner besser als der andere, oder? Und sie haben alle eigentlich ein Grundfehler, dass man meint, mit einfachen Förderprogrammen, wo vor allem fast das Bundesparlament sich als Bauherrin aufspielt, gerade jetzt im Bereich erneuerbare Energien, oder? Wo man sagt, die und die Werke müssen gebaut werden. Muss man sich vorstellen, das sagt eine Bundespolitik, also das Parlament, das sind ja Politiker, oder? Sagt, wir kreieren jetzt quasi Baugenehmigungen für gewisse Wasserkraftprojekte oder auch für Wind- und Solarprojekte. Und jetzt gerade der Solarexpress, der jetzt gerade eine Fachtagung in Dissentis, hat gezeigt, dass das eigentlich ein Scherbenhaufen ist worden, weil die Kosten, die technische Herausforderung auf über 2000 Meter Solaranlagen zu bauen, Freiflächenanlagen, wo man muss bis 9 Meter tief mit Stahl verankern. Der Stahlpreis weltweit ist eine Katastrophe, oder? Das zeigt, dass einfach das nicht aufgeht, oder? Und das liegt überhaupt nicht an Beschwerden, weil die Projekte sind noch gar nicht so weit gekommen, sondern einfach am Grundprinzip, dass man etwas entscheidet für einen technischen Weg, wo es weder Versuchsobjekt gibt, Modell, Testanlagen, die man überprüft hat, ist für mich schon bemerkenswert, oder? Also Politik, die etwas in die Wege leitet und einen Begriff schafft, oder? Freiflächen, Photovoltaikanlagen, die hat es weltweit noch gar nicht gegeben, alpin oder auf den Bergen. Man hat keine Ahnung, ob die funktioniert und der Bundesparlament
Schweiz
geht her und
lanciert die. Schweiz als Innovationsland, jetzt können wir sagen, die Schweiz als Innovationsland, von irgendwo muss das Ganze ja
super
kommen.
Jawohl.
Also wieso machen wir keine hochalpine Solaranlage?
Das ist alles wunderbar, da bin ich auch genau dieser Meinung gewesen. Man hätte das eigentlich müssen aufziehen im Sinne, dass man mal eine Versuchsanlage testet. Das haben wir bei der Windenergieanlage mit der Mancosa eigentlich auch ein bisschen gemacht, oder? Man hat den Mont Soleil, das ist die erste Freiflächenanlage, sogar europaweit, oder? Man hat, dort hat man auch Erfahrungen. Man hätte mit solchen müssen umgehen, um zu schauen, wie ist das mit dem Schneedruck, mit dem Wind und so weiter. Und das hat man nicht gemacht, sondern gerade lanciert, hochsubventioniertes Programm mit einem Ausbauziel, mit einer Befristung. Und jetzt muss man sagen, wir sind im 25. Wir sollten 2 Terawattstunden quasi ein Jahr haben.
Wir haben es ein bisschen verlängert.
Noch nicht ganz durch. Aber das zeigt ja, dass der Beschluss, der Beschleunigungserlass, eigentlich unsinnig war.
Ja, aber jetzt kann man sagen, ja, aber auf der anderen Seite läuft es durch. Die Klimaziele und die Protokolle, die wir unterschrieben haben, die Abkommen, die wir unterschrieben haben, die Ziele, die sich Kantone zum Teil selber setzen, 40 anstatt 50 sogar, die sind da.
Ja.
Und dann haben wir halt einfach nicht Zeit, um noch lange zu testen, sondern dann muss man im grossen Stil anrichten.
Das ist
jetzt mal ein bisschen provokativ formulieren.
Ja, das ist absolut richtig. Man tut mit dem grossen Stil jetzt ja zum Glück mit den dachbezogenen Photovoltaikanlagen, da haben wir ja jetzt einen gewaltigen Zubau. Das Jahr hat es jetzt einen Knick offensichtlich, oder jetzt im letzten Jahr noch ein Jahr gegeben, wegen der ganzen Lieferproblematik und den Preisen, oder? Ja. Mit dem Strompreis. Also wenn wir jetzt eben sehr schnell die erneuerbare Energie ausbauen, kommen wir in die Preisfalle rein. Nämlich der Welt, oder der Spot, also der Markt, oder? Der europäische Strommarkt ist unglaublich volatil und wir haben dort zum Teil Preisverhältnisse, wo sich absolut nicht lohnt, etwas zuzubauen, wie wir im Moment zu viel Energie haben, oder? Das würde eben genau dazu sprechen, dass man das Ganze ein bisschen etabliert und staffelt und nicht zum Beispiel wie jetzt im Kanton Zürich mit der Windenergie auf möglichst schnell sehr viel Produktion, Gigawattstunden ins Netz rühren, wo man am Schluss eigentlich dann bei Preisen landet, bei null Rappen pro Kilowattstunde, das ist zum Teil der Preis, wo man nicht wissen, wohin mit der Energie, das haben wir in Deutschland teilweise schon, oder? Weil das ganze System noch nicht austariert ist. Also es spricht eigentlich für ein eher etabliertes Vorgehen und nicht hauruck alles auf einmal.
Also Sie geben mir natürlich einen Steilpass, da gehen wir gerade zurück vom hochalpinen Solar, von dem Projekt zurück in Kanton Zürich.
Genau.
Und zwar die ganze Windgeschichte. Jetzt haben wir, also ich meine, es gibt von der Meinung, der Kanton Zürich ist kein Windkanton, es braucht überhaupt keine Windräder, bis zu jetzt halt die präsentierten Projekte, die der Kanton aufgelegt hat. Und da grosser Widerstand kommt in vielen Gemeinden und die sich probieren zu wehren mit Anpassung von Bau- und Zonenordnung, von Abstandsregeln. Und da kommt die Stiftung Landschaftsschutz und sagt auch ja, aber.
Ja, wir sagen ja, aber, weil es gibt Standorte, die aus unserer Sicht durchaus Sinn machen. Wir unterstützen eigentlich auch außerhalb des Kantons Zürich auch Standorte, wo aber leider dann von der Bevölkerung oft auch abgelehnt werden. Jemand muss einfach sagen, wir
haben... Da muss man aber sagen, ihr lehnt auch Standort ab.
Wir lehnen Standort ab. Im Kanton Zürich haben wir klar von Anfang an gesagt, auch da, die Baudirektion will ja sehr gross anrichten, oder? Eigentlich, die umgebenden Kantone sind in der Windenergie sehr viel zurückhaltender, oder? Es gibt ja auch Bundeszuteilungen.
Das ist der Orientierungsrahmen ist ja sehr breit gefasst.
Also, der ist sehr breit. Man hat Spielraum. Wir haben damals, oder ich habe damals auch den Baudirektor eigentlich vorgeschlagen gehabt, lieber auch in Etappen vorzugehen und sagen, wir probieren, um die Akzeptanz auch ein bisschen anzuwärmen. Man muss die Bevölkerung für die Windenergie anwärmen. Es geht um 200 Meter hohe Anlagen. Die nimmt man nicht einfach so zur Kenntnis, oder? Das heisst, es wäre dort sinnvoll gewesen, zuerst die Standards zu entwickeln, wo eigentlich recht wenig Konflikte da sind, wo sich eigentlich sehr gut eignen.
Wieder ausprobieren,
um dort dann nachher umso schneller vorwärts zu kommen. Jetzt hat man 51 Prüfräume, wo ich einfach auch muss sagen muss, die meisten Prüfräume liegen ja im Nordteil des Kantons. Zwei Drittel der Kantonsfläche ist wegen aviatischen Gründen ausgeschlossen. Also Flugverkehr, oder? Und der Rest, da sollen wir jetzt einfach gemäss diesen Gigawatt-Ziel, muss man jetzt einfach dort etwas machen. Und da muss ich einfach sagen, das ist aus meiner Sicht das falsche Vorgehen. Aber es ist genau aber gleich
Sie
falsch.
Wenn ich unterbrechen darf, also ja. Würde man oder könnte der Kanton Zürich die Ziele auch erreichen mit weniger? Das verstehe ich Sie richtig. Also, wenn wir jetzt ein paar nicht bauen würden, ein paar würden streichen, dann wären wir immer noch gut dabei bei den Vorgaben, die der Bund den Kanton macht.
Das ist auf jeden Fall so. Der Kanton Zürich hat einfach sich selbst erklärt, ein sehr hohes Ziel genommen. Das ist vielleicht etwa siebenmal höher oder fünfmal höher wie vom Bund gerechnet. Und die 7%, die man anstreben von der Stromversorgung im Kanton Zürich, das ist schon ein Gewaltsprogramm. Oder? Und da muss man dann auf der anderen Seite sagen, die Eignung vom Kanton Zürich ist halt gerade wegen, wenn man zwei Drittel von der Kantonsfläche ja schon ausnehmen muss, wo jetzt rein landschaftlich übrigens nicht überall problematisch wäre. Ja? Aber zwei Drittel stehen schon nicht zur Verfügung. Kann man doch nicht sagen, auf einem Drittel vom übrig gebliebenen Kantonsteil
können wir noch
umso mehr produzieren, als man müsste. Also da denke ich mir einfach, das ist eine Ausgangslage, wo wahrscheinlich bei der Bevölkerung dann schon nicht einfach gut ankommt.
Auf der anderen Seite, Raimund Rodewald, sagen sich jetzt vielleicht der eine oder der andere ja gut. Also, aber wir haben die Ziele gesetzt, wir wollen weg von diesen Fossilen. Wir brauchen Erneuerbare, aber sie sagen zum Beispiel jetzt im Kanton Zürich vielleicht nicht so viel. Sie sagen, Hochalpine sind nicht getestet, müssen wir zuerst testen. Also was ist denn die Alternative? Sagen Sie, wir erreichen die Ziele nicht, die wir uns hier gesteckt haben. Da sind wir ein bisschen zuvorst reingelaufen. Oder haben Sie Alternativen, die wir machen könnten in dieser Zeit, die wir hier testen und ein paar Schritte langsamer weitergehen?
Ich glaube, es hat dort zwei Sachen. Ich denke, wir setzen, und die Bundespolitik hat jetzt gesetzt, mit diesem Beschleunigungsanlass, zu fest auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wo wir eigentlich viel mehr Bedarf hätten, wir haben nämlich auch Effizienzziele, bis 2035 2 Terawattstunden ist auch im Stromgesetz drin. Da gibt es zum Beispiel keinen Beschleunigungserlass, wie man die Effizienzziele erreichen will.
Kommt von allein.
Wenn zum Beispiel die ganze Digitalisierung oder der KI-Bereich ist ja jetzt auch wieder ein grosses Thema, oder? Braucht unglaublich viel Energie, oder? Es ist unglaublich. Also, das ist so zunehmend. Effizienzanstrengungen, gerade in dem KI und im digitalen Bereich, sind noch sehr, sehr bescheiden. Das hat der Bund auch letztens mal verlautbart. Und da muss ich sagen, da hat es einen Hebel, der nicht bedient ist. Und der zweite Hebel ist meines Erachtens ist in der Stromspeicherung. Wir haben im Sommer mit dem ganzen Zubau von erneuerbaren Energien auf den Dächern haben wir im Sommer ein Problem. Wir haben nämlich viel zu viel Strom, der produziert wird. Den können wir auch nicht einfach exportieren, weil die anderen Länder haben das Gleiche, oder?
Und
dann
müssen wir speichern.
Und speichern, natürlich ist dort die Stausee-Thematik eine wesentliche Thematik. Der verschließe ich mich nicht, auch wenn dort ein Problem sind. Ganz klar auch landschaftlicher Art, auch Naturschutz und so weiter. Aber wir haben auch Technologien, zum Beispiel mit der Wasserstofftechnologie. Die ist noch nicht an dem Punkt, wo sie sein muss. Also wir haben einen Gap von etwa 10 Jahren Forschungsbereich, wo in der EU schon sehr viel passiert, wo ich denke, wir müssen da vor allem eine Überbrückungszeit haben. Und diese Überbrückung müssen wir auch mit grossen Anstrengungen der Effizienz erreichen. Aber nicht einfach mit dem einseitigen Zubau, wo uns noch mehr die Problematik vom Sommerstromüberschuss gibt. Und den haben wir einfach im Moment nicht gelöst. Und dort hoffe ich, dass wir dort auch gute Varianten auf die Zukunft haben. Weil das würde natürlich sehr viel entspannen.
Sie haben die Wasserkraft angesprochen, vielleicht kurz. Wir sind schon wieder fast am Schluss von unserer Sendung. Sie haben gesagt, okay, also Hochalpine, da haben wir keine Erfahrung. Das macht keinen Sinn, dass wir das jetzt einfach zupflastern. Bei der Windenergie, das ist eine Belastung für die Bevölkerung, da müssen wir ein bisschen langsamer vorgehen. Jetzt können wir sagen, Wasserkraft, da haben wir Erfahrung. Und da haben Sie die 16 Projekte angesprochen, wo man da ein bisschen auch beschleunigen und eine gewisse Beschwerdehilfe entziehen will. Warum sagen wir dann dort, auch das ist problematisch?
Eigentlich sind die 16.
Ja, aber mal, also es ist ja nicht das Parlament, das die beschlossen hat, sondern die sind am runden Tisch entstanden, oder?
Die sind am runden Tisch entstanden, wobei dort auch ein grosser Teil der Projekte erst Ideen waren. Also man hat noch keine technischen Berichte und so gehabt. Wir haben es jetzt im Stromgesetz, genau gleich. Auch da sind noch gewisse Projekte, sind einfach auf dem Papier. Wir wissen effektiv nicht, sind die wirtschaftlich, sind die technisch machbar. Also es ist unglaublich, oder? Dass man solche Sachen schon einfach hinnimmt, als wäre das quasi morgen zu bauen. Und das ist eigentlich das Problem, aber wir haben uns nicht verschlossen, diesen Projekt. Es gibt einfach eins, oder? Das ist auch im Kanton Wallis eins, das Gornerli sogenannte, oder? Im zweitgrössten Gletscher von der Schweiz, einer von den drei grossen Alpenweit, oder? Wo heute noch ein Gletscher existiert, wo man würde eigentlich zum Abschmelzen bringen, wenn man jetzt dort einen riesen Stausee baut. Und dort haben wir einfach gesagt, auch dort stopp noch und versuchen, das Ganze noch etwas rauszuzögern, bis wir dann wirklich wissen, dass die anderen Projekte, wo viel weniger problembehaftet sind, voraussichtlich, oder? Dass man zuerst die zubaut und das, was am problematischsten ist, erst später an die Hand nimmt. Vor allem auch dann, wenn man weiss, was eigentlich nach dem Gletscher passiert. Es bildet sich nämlich ein See, aber nicht dort, wo der Stausee jetzt gebaut werden soll. Also auch dort Variantenprüfung, weil es ist ein hochgradiges Schutzgebiet am Fuß vom Matterhorn. Wenn man das einfach jetzt unter Wasser setzt, ja, dann muss man einfach sagen, da haben wir einfach auch ein bisschen gescheitert daran, dass man die Energieproduktion mit dem Naturschutz irgendwo in Einklang bringt. Dann haben wir einfach dort ein Projekt, wo man hätte müssen sagen, Naturschutz, sorry, muss einfach zurückstehen.
Das kann man natürlich dann nicht rückgängig machen und sagen, man hat einen Fehler
80
gemacht.
Jahre haben wir dann den See. Wir schmelzen dort eigentlich einen Gletscher ab, der sich schon zurückzieht. Aber der Mensch, und das ist ja auch eine Paradoxie, sondergleichen, der ja verantwortlich ist für Gletscherschmelzen, tut ihn jetzt noch erst recht beschleunigt zurückschmelzen lassen, indem er dort nicht warten kann, bis er Energie produzieren kann.
Die Staumauer würde unser Energieproblem ja nicht allein lösen.
Es löst eben nicht das Problem alleine. Wenn es löst, die Lösung sein für die Zukunft, dann würde man vielleicht sagen, gut, dann nehmen wir das Opfer ein. Aber es ist so ein Anteil am Riesenproblem.
Ich habe gesagt, wir könnten noch abendfüllend diskutieren, Raimund Rodewald. Sie haben einmal gesagt, nach meiner Pensionierung, respektive wenn ich ein bisschen weniger arbeite, will ich den Computer gegen Oboe und Flöte tauschen. Wie häufig haben Sie schon gespielt?
Ja, noch gar nicht. Ich bin jetzt ein bisschen mehr beim Klavier und beim Singen gelandet und beim Aquarellieren und habe natürlich sehr schöne Mandate auch unterdessen bekommen. Ich habe sie nicht gesucht und habe natürlich auch für meine beiden Nachfolgerinnen, die beiden Frauen, die mich ersetzen, auch noch ein bisschen Coaching-Arbeiten, die ich sehr gerne mache. Also es ist noch nicht, es ist, Ja, ein entspanntes Leben, weil vor allem die tägliche Politik-Auseinandersetzung fällt weg. Und die Medien, muss ich auch sagen, ist jetzt nicht immer bei Ihnen. Ist etwas anderes, Frau Steinmann. Aber in anderen Sendegefäßen oder Situationen habe ich das jetzt auch nicht mehr wirklich gern gemacht am Schluss. Und bin froh, dass Sie mich dort entlastet haben.
Also die Lösung ist von beidem ein bisschen jetzt momentan, oder?
Ja, ich habe wunderschöne Projekte auch konkret und kann etwas bewirken und fühle mich eigentlich sehr wohl in dem neuen Zustand, wo arbeitsmässig nicht ein anderer ist vielleicht wie vorher, aber vielleicht gewisse Arbeitsbereiche, wo ich jetzt vielleicht auch froh bin, müssen zu führen.
Gut, also dann wünschen wir Ihnen weiterhin die gute Balance. Vorerst ganz herzlichen Dank
für
die Sendung.
Danke vielmals.
Der vielleicht umstrittenste Landschaftsschützer der Schweiz hat Ende letzten Oktober nach über 35 Jahren aufgehört. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist konkret mit dem Raimund Rodewald. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.